Gottes. Gottes Namen bilden eine Welt der Wunder. Wir haben eben nur zwei Beispiele gehört. Als der Herr emporstieg in der Flamme von Manoah, dem Vater des Schimpfschon oder Simson, und nach dem Namen des Herrn fragte, bekam er die Antwort, mein Name ist wunderbar. Und die Prophezeiung von Jesus, unserem Herrn und Heiland, dem Sohne Gottes, hat als erste Namensnennung, er ist wunderbar. Wunderbar bedeutet nicht nur, dass man staunt und sich freut und entzückt ist. Das ist auch eine Seite des Wunderbaren. Sondern wunderbar bedeutet auch, dass man sich wundern muss, dass ein großer Gott der Liebe und der Gnade, der Allmacht, der Herrlichkeit, dass ein großer Gott seine Geschöpfe solche Wege gehen lässt, wie es jetzt der Fall ist. Das ist wunderbar. Was einem unverständlich ist, ich möchte gerne wissen, I wonder, sagt der Engländer. Das ist wunderbar. Und über die Namen Gottes und die in ihnen wohnenden Kräfte, die in ihnen wohnenden Entfaltungsmöglichkeiten durch Gericht in das vollste Licht und die völlige Seligkeit und Herrlichkeit. Darüber wollen wir heute Abend in dieser Stunde sprechen. Es ist kein einfaches Thema und ist auch ein kühnes Unterfangen, in einer Stunde etwas sagen zu wollen über die sieben Hauptnamen, die sieben hebräischen Namen, die wiederum stark gegliedert sind. Mancher Name ist in 10 Arten gegliedert, andere in 7 oder in 3 Abteilungen derselbe Name mit Beinamen und so weiter. Es tut sich da uns eine Welt auf, eine Welt. Und ich will versuchen, innerlich bewegt über der Größe des Themas und erschüttert über die Kleinheit meines Menschseins, etwas über den Namen Gottes sagen zu wollen. Den Juden war der Name Gottes so heilig, dass sie ihn nicht nannten, dass sie Umschreibungen dafür gebrauchten. Aber der Name des Herrn ist geoffenbart. Er ist ein starker Turm, in dem wir Zuflucht nehmen. Er ist eine ausgegossene Salbe, die allen Heilung verschafft, nach Geist und Seele und Leib. Das ist der Name des Herrn. Und deshalb wollen wir von dem Namen des Herrn heute Abend einiges hören. Erstens, die 3 ersten Worte der Bibel enthalten schon den Namen des Herrn. Die 3 ersten Worte der Bibel heißen Bereshit Bara Elohim. So heißen die 3 ersten Worte. Auf Deutsch. Im Haupt. Er schuf Gottheiten. Die Himmel und die Erde. So heißt es wörtlich. Bereshit, da steckt das Wort Haupt drin. Und das Haupt ist Christus. Und die Gottheiten, das ist der sich selbst erniedrigende Gott. Der Gott, der viele Mächte hat, die seinen Auftrag ausführen. So wie ein Direktor, ein Generaldirektor oder ein Besitzer eines großen Unternehmens, der macht nicht alles selbst, der zieht nicht jede Schraube selber an, wo eine locker ist. Dazu hat er viele, viele Leute. Und so auch Gott, ihm dient das All, die Guten und die Bösen, seine Freunde und seine Feinde. Es gibt nichts, was Gott nicht dient zur Erreichung seines Zieles. Auch die, die ihm entgegenarbeiten, die seine Feinde sind und sein wollen, die sind ohne Wissen und ohne Wollen seine Diener, seine Werkzeuge, seine Boten. Und diesem Gott gehören wir. Und dieser Gott wirbt um uns. Und dieser Gott will uns seine ganze Gottesfülle schenken. Und wir stehen da und stecken die Hände in die Hosentaschen da und danken ein. Wir narren, wir zürnen, oh, dass ich von der Größe Gottes so reden könnte, von seiner Güte und Barmherzigkeit, die sich gebührt, dass mein Herz überflösse und etwas von dem Reichtum seines Lichtes und seiner Liebe und seiner Heiligkeit und seiner Güte hineinströmte in unser aller Herzen. Und das geschieht durch den Namen, denn der Name des Herrn ist ein ausgegossenes Salböl. Wunderbar und groß. Also der erste Name, der heißt Elohim. Und Elohim ist die Mehrzahl von El. El heißt der Starke, der alles Bestimmende und der alles Verfügende, der alles Anordnete, dem niemand entgehen kann. Dem alles dient, ob man es will oder nicht. Und die Mehrzahl von El ist Elohim. Eine Mehrzahl. Das heißt eigentlich Gottheiten. Und das Wort El, das kommt von Allah, von Schwören. Das ist der heilige, starke, bestimmende Schwurgott, der immer auf seine Gedanken hinweist. Wo er so steht, El oder Elohim oder Gott, da ist ein Hinweis auf den Gott, der bei sich selber schwört, weil er bei keinem Größeren und Höheren schwören kann und etwas ausspricht, was werden wird und was werden soll. Und was nicht trotz aller Widerstände und Hemmungen wird, sondern vermittelst aller Widerstände und Hemmungen. Die sind nur Werkzeuge, damit Gottes Wille in Erfüllung geht. So ist Gott, so groß und wunderbar, dass selbst die Bosheit der Bösen und die Feindschaft der Feinde und der Widerspruch der Widersprechenden benutzt, dass er umso heller aufleuchtet. Und umso tiefer und wesenhafter sich selbst in dein und mein und aller Herzen hineinströmen kann. So ist Gott. So ist Gott. Das ist der Gott voll brennender Sehnsucht. Dass die Liebe, die ihn erfüllt, ihm das Herz nicht sprengt, ein Gefäß braucht. Und dieses Gefäß ist seine Schöpfung. Und diese Schöpfung hat er ins Dasein gerufen, um seiner selbst willen. Aber damit sie ihn in seinem tiefsten Wesen kennt, Gott hätte die Schöpfung so machen können, dass niemand gefallen wäre, dass keine Sündenmöglichkeit da gewesen wäre, der hätte es so machen können, wie einer der Bleisoldaten gießt. Da ist ein Bleisoldat wie der andere und die stehen nebeneinander stramm und keiner fällt um und keiner wagt eine Widerrede und keiner tut etwas. Oder wie man Schachtfiguren schnitzt oder wie man Gefäße presst. Das hätte Gott das machen können. Aber dann hätte Gott sein innerstes Wesen nicht offenbaren können. Und sein innerstes Wesen besteht darin, dass er sogar seine Feinde und Gegner liebt. Und dass er sogar die, die ihn böse wollen, die am Hassen ablehnen, dass er zu denen ein tiefes, brennendes Verlangen hat und ihnen alles schenkt, ihnen sich selber schenkt. Und zu diesem Zweck musste es Feindschaft geben. Und damit sein Licht in seiner ganzen beseligenden Schönheit und seinem Glanz aufleuchte, dazu musste es Finsternis geben. Gott hat keine Freude und kein Wohlgefallen an der Finsternis. Durchaus nicht. Aber er benutzt es, dass umso heller und leuchtender seine Gnade erstrahle und seine Güte aufleuchte. Nur wo Tod ist, da gibt es auch Auferstehung. Und nur wo Finsternis ist, ist Licht. Und so ist Gott ein Gott, der bei sich selber schwört, dass er sein ganzes Wesen, das so unendlich liebevoll und gütig und freundlich ist, dass er das in alle hineingießen will. Aber die können es erst dann verstehen, wenn sie mal Feinde Gottes waren. Denn an seinen Freunden Gutes erweisen, das ist nichts Besonderes. Aber an seinen Feinden Gutes erweisen, das ist etwas Unerhörtes. Das kann zunächst nur Gott. Und dazu hat er die Feindschaft entstehen lassen. Er hat keinen Gefallen an Feindschaft. Nein, durchaus nicht. Aber er gebraucht sie zu seinen Zwecken, zu seiner tieferen, wesenhafteren, innigeren Selbstenthüllung. Das ist so ziemlich das Tiefste, was ich euch sagen kann. Wie die Schrift Gott schildert. Bereshit bara Elohim im Anfang oder im Haupte schuf Gottheiten. Und dieses Wort Elohim, diese Mehrzahl von El, ist schon eine Erniedrigung Gottes. Und zwar so, dass Gott ebenso wie ein oberster Chef, meinetwegen, wenn die Post einläuft, das sagt der Direktor hier, das erledigen Sie, und das gehört in Ihr Region, und das gehört in Ihr Fach, und das machen Sie, und dann teilen wir das aus. Und er gibt aber unten drunter seine Unterschriften, seinen Stempel. Der. Sodass der, der so einen Brief bekommt, sagen kann, der Generaldirektor, Doktor, Professor so und so hat mir geschrieben. Und jetzt ist halt, hat das einer der Angestellten gemacht. Und das ist der Unterschied zwischen El, der starke, große, alleinische Gott, und den Elohim. Das sind die, also die Schitte Beinach sagt, die Untergötter. Aber das klingt schlecht. Ja. Gott hat es gar nicht nötig, alles selbst zu machen. Er tut nur manche Dinge selbst. Andere, die lässt er machen. Durch seine Freunde oder durch seine Feinde oder durch seine Engel oder durch die Dämonen. Durch den Tod hat er seinen Sohn töten lassen. Zum Heil für alle. Selbst für die Mörder. Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Hat Jesus für seine Mörder gebetet. Glaubt ihr, dass Gottes Gebet erhören wird? Oder sagt Gott, mein lieber Sohn, du bist ja sehr fromm, aber so fromm wie du bist, bin ich nicht. Ich werde die nicht erhören, ich werde die nicht erretten. Ja. Glaubt ihr denn das? So dummes Zeug, meine Freunde. Unaussprechlich tief und unwägbar schwer und unerreichbar hoch sind die Gedanken unseres Gottes. Und davon will ich jetzt zu euch stammeln, denn da kann man nicht reden. Da ist doch das Herz so voll, dass die Worte sich überstürzen, sie überpurzeln, besonders bei Menschen, die sehr lebendig sind, ja, oder zu lebendig sind manchmal. Und so gestattet mir jetzt, die sieben Namen euch zu nennen. Ich will versuchen, es so einfach und so klar zu sagen, dass es jeder versteht. Aber euch nicht zu unterschlagen. Und euch auch, wenn es oft nur durch ein Wörtlein oder einen Nebensatz ist, letzte und tiefste Wahrheiten andeuten. Dass euer Herz weit wird und sagt, oh du großer Gott, wie wunderbar ist es. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will dich mehr lieben lernen. Ich will mich dir völlig erweihen. Ich will dein Wort besser betrachten, deinem Heiligen Geist besser folgen. Oh wunderbarer Gott der Liebe, Gott der Gnade, Gott der Erbarmung, Gott des Friedens, Gott aller Barmherzigkeit und Herrlichkeit, wie wir es heute Morgen in der Enuger Straße auf wunderbare Weise hörten, durch unseren Bruder Fosseler. So, und jetzt, also, erstens, Elohim oder El kommt von Allah oder Schwören. El heißt der Starke, der Bestimmende, der Bundesgott, der immer auf seine Gedanken hinweist. Die anderen Götter, die weisen die Menschen auf ihre Sünden hin. Aber Gott weist auf seine Gedanken hin. Ich weiß ja, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und der Liebe und nicht des Zornes. Das weiß Gott. Wir wissen es nicht. Wir sagen, wie kann Gott sowas machen? Ich habe meine Frau verloren und meine Kinder verloren, das verloren und bin krank und bin elend. Wie kann Gott sowas machen? Ja. Gott weist auf seine Gedanken hin. Ich weiß die Gedanken, die ich habe, des Friedens und der Liebe, der Elohim. Und nun könnte ich eine ganze Fülle von Stellen lesen, wo es heißt, und Elohim oder El. Also El ist die Einzahl, heißt der Starke. Und die Elohim, das sind die Ausführungsorgane oder die Werkzeuge. Ich kann sagen, Gott hat mich geschlagen, ich kann auch sagen, seine Hand hat mich geschlagen. Ich kann sagen, Gott hat mich gesehen, kann auch sagen, seine Augen haben mich gesehen. Ich kann sagen, Gott hat mich gehört, kann auch sagen, er hat mir sein Ohr geneigt und hat mich erhört. Obwohl Hand und Auge und Ohr ja nur Teile sind und Organe, deren sich die Persönlichkeit bedient, so ist doch die ganze Persönlichkeit gemeint. Ein Teil für das Ganze. Das ist ja auch ein Wort, was in der Wissenschaft eine große Rolle spielt und in der Jurisprudenz und so weiter. Das ist Nummer eins. El heißt der Starke, der Schwurgott, der Bestimmende, der geschworen hat und der immer wieder auf seine Gedanken hinweist. Stellen will ich euch keine nennen, sonst kommen wir heute Abend nicht weiter. Aber ich empfehle eines. In der Elberfelder Übersetzung können wir diese hebräischen Namen finden. Und deshalb rate ich euch, lest neben der gebräuchlichen Luther-Übersetzung, die ihr vielleicht habt, lest auch die Elberfelder Übersetzung, dann könnt ihr herausfinden, was da steht. Und da wird euch das, was ich jetzt sage, fassbarer, lebendiger werden. El, der starke, schwur Gott, der alles Bestimmende, der immer wieder auf seine Gedanken hinweist und sagt, was er will und was er denkt, mit dem Hintergrund, das bringt dich auch zustande. Das ist das erste Wunder, dass Gott so ist. Kein ohnmächtiger alter Mann, der das Gewübel und den Wahnsinn der Sünde auf Erden sieht und sagt, ja, ich würde ja gerne helfen, aber die wollen sich ja nicht helfen lassen. Ich bin ohnmächtig, ich lasse halt alles laufen, wie es läuft. So stellen sich viele Gott vor. So ist Gott nicht. Das ist eine Lästerung seines heiligen Wesens. Das werden wir im Verlauf dieser Stunde immer besser erkennen. Zweitens, der zweite Name, der heißt eigentlich Yahweh, aber wird meistens übersetzt mit Jehova. Das sind dieselben hebräischen Buchstaben. Yahweh oder Jehova, das kommt von Hava. Hava heißt Sein. Es ist der absolut Seiende, der das Böse strafen muss, der das Böse nicht gutheißen kann. Der heilig Seiende Gott. Yahweh oder Jehova. Die Schlange und Eva, die unterschlagen diesen Gottesnamen, Jehova oder Yahweh, benennen die nicht. Die wollen nicht wahrhaben, dass Gott der Heilige ist, der das Böse straft. Deshalb reden sie nur von El, der starke, der Schwurgott, aber nicht der heilig seiende Gott. Und das ist von tiefer Bedeutung. Ich will da mal zum Beispiel Folgendes euch sagen. Wir lesen in 1. Mose 1, 28. 1. Mose 1, 28. Und Gott, da steht El, sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und so weiter. Er ist der segnende Gott, der El segnet, der starke Schwurgott, der schwört, dass er Gutes tut, Liebe übt und so weiter, der segnet. Und dann lesen wir, in 1. Mose 2, 16, da lesen wir, und Yahweh gebot den Menschen und sprach, der Yahweh in seiner Eigenschaft als der Heilige, der das Böse straft, spricht Gott Gebote aus und Verbote, aber in seiner Eigenschaft als der heilig liebende Schwurgott, der geschworen hat, dass er all das Große und Gute tun will, was er im Laufe seiner Enthüllung uns zeigt. Dieser Gott, der segnet, ist derselbe Gott, aber doch von verschiedenen Seiten. Es ist der segnende Gott der Liebe. Ist das Gott? Glaubt ihr das?
Ja.
Jawohl, das ist er. Aber wenn es heißt Yahweh oder Jehova, dann haben wir es zu tun mit dem heiligen Gott, der das Böse strafen muss, die Sünde strafen muss, weil er den Sünder liebt. Deshalb muss er denn die Sünde, die den Sünder zugrunde richtet, strafen. Das ist die zweite Seite. Und das ist ein Wunder. Wie kann man einen Menschen, der sich versündigt hat, wie kann man dem wohltun, obwohl er die Strafe verdient hat und den Tod verdient hat, wie kann man dem ein Leben erhalten? Wie kann man das machen? Wisst ihr nicht? Wisst ihr keinen? Aber Gott weiß einen. Indem er alle Sünde auf seinen Sohn legt und den so behandelt, als hätte er alle Sünde getan. Da straft Gott am Sohn die Sünde der Welt. Und da kann er jetzt dem Sünder vergeben. Und wenn der Teufel kommt und sagt, der muss vernichtet werden, du darfst nicht vergeben, dann sagt Gott, sei still, schweige. Mein Sohn hat dessen Sünde getragen. Hier, sieh meinen Sohn am Kreuz. Und das hast du ja selber gemacht, du Mörder. Was sind das für Vorgänge? Die werden wir mal erleben. Die Rechtfertigung Gottes werden wir mal erleben, in einer Weise, dass wir staunen werden. Wir werden alle gerechtfertigt, sogar seine Feinde. Gott kann einmal seinen Feinden vergeben, weil er ja selbst das gewusst hat und weil ja die Feindseligkeiten der Feinde zutiefst dazu dienten, dass Gottes Gedanken erfüllt würden. Ich will euch das klar machen. Was die Brüder dem Josef angetan haben, war das Recht. War das Recht, dass sie einen 17-jährigen Jungen fesseln und schmeißen ihn in eine leere Zisterne und verkaufen ihn an die Ägypter und so weiter. Das war doch ein Unrecht. Ein himmelschreiendes Unrecht. Josef sagt nicht, ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott hat mich hierher gebracht, um eine große Errettung zu schenken, zu schaffen, wie ihr jetzt seht, für euch und für Ägypten und für die ganze Ökumene, für die ganze bewohnte Erde. War es also recht, dass der Josef verkauft würde von seinen Brüdern nach Ägypten? War das richtig? Hatte Gott daran wohlgefallen, dass der Josef so gepiesackt wurde? Er wurde in Eisen gelegt, der Josef. Im Zuchthaus, zeitweise. Bis das Wort des Herrn eintraf und ihn läuterte. Hat also der Josef eine Läuterung gebraucht? Und wen hat Gott dazu benutzt? Die Gottlosen, die Feinde. Unsere Gedanken, die werden irre und wirr, wenn wir logisch denken. Aber der Glaube, dass Gott die Liebe ist und dass Gott ein Hochziel hat, der Herrlichkeit für alle, und dass er dazu alles benutzt und dass einmal am Ende wir sagen werden, der Herr hat alles wohl gemacht, hat alles wohl durchdacht, gibt unserem Gott die Herrlichkeit oder die Ehre. Wer das festhält, wer das mal erfasst hat, der wird nicht mehr irre an Gottes Wesen. Warum muss ich so viel leiden? Warum muss ich? Wer noch so sagt, der hat noch nicht in das Herz Gottes hineingeschaut. Denn sein Sohn hat viel mehr gelitten am Kreuz, auf Golgatha. Also noch einmal, Elohim heißt der heilig liebende Schwurgott oder El. Aber Yahweh oder Jehova heißt der heilig Seiende, der das Böse strafen muss. Deshalb lesen wir El, segnete, und Yahweh, Jehova, gebot. El sah, dass es sehr gut war. Und Jehova, nämlich der Adam und die Eva, und der Jehova sagte, es ist nicht gut, dass der Adam und die Eva ein Mensch waren. Die Eva war ja im Adam drin. Gott sagte, sehr gut, sehr gut. Und dann sagt Gott in seiner Eigenschaft als Jehova, es ist nicht gut, dass der Mensch eine Einheit sei. Also machen wir zwei draus. Und er holte aus dem Adam die Eva heraus, die Hälfte oder die Rippe oder Hälfte und formte daraus die Eva. Und jetzt, was ist jetzt besser? Jetzt ging das Elend an. Jetzt ging das Elend an. Cherchez la femme. Und wer ist daran schuld? Die einen sagen, der Teufel ist schuld. Ja. Die anderen sagen, der Adam ist schuld. Die anderen sagen, die Eva ist schuld. Und die Eva und der Adam sagen, die Schlange ist schuld. Wer ist schuld? Oh, sag das nicht. Wenn ihr sagt, Gott ist schuld, dann klagt ihr ja Gott an. Das alles musste so kommen, damit Gott sich selbst tiefer, beglückender, völliger offenbaren konnte. Damit Gott uns in eine Höhe der Glückseligkeit und der Freuden und der Wonnen hineinführen könnte, in die er uns ohne den Umweg durch all diese Katastrophen nie hätte bringen können. Deshalb sagte ich, Gott hat kein Wohlgefallen an dem Schmerz und dem Leid und dem Grauen und der Sünde und so weiter. Hat Gott keine Freude dran. Aber er benutzt es für seine Ziele. Und deshalb klagen wir Gott nicht an und wissen, Vater, deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und deine Ziele sind schöner und gewaltiger als unsere Ziele. Wir wollen stille halten deinem Walten, stille halten deiner Zucht, die nur unser Heil, unser Frieden, unsere Herrlichkeit sucht. Meine Brüder, meine Schwestern, so ist es. Und wer das einmal beginnt zu schauen, ich sage nicht gesehen hat in seinem ganzen Umfang, in seiner reichen Gliederung, in all seinem Kausallexus, seinem ursächlichen Zusammenhang, so sage ich nicht, denn so weit ist von uns noch keiner, auch nicht einer. Aber wer angefangen hat zu sehen, Gott ist treu und gut, macht keine Fehler. Und da bestehen die Grundwahrheiten, wenn wir gehorsam sind, segnet uns Gott. Und wenn wir ungehorsam sind und glauben ihm nicht und leisten ihm Widerstand und gehen nicht ein auf seine Gedanken, da kommt Fluch und Elend und Krankheit auf unser Leben. Aber wenn wir treu sind, kommt Rettung und Heilung und Sieg und Frieden. Das sind die Grundlinien, die bleiben bestehen. Die bleiben bestehen. Behalt ihre Gültigkeit, solange du lebst, solange eine Erde ist. Aber wer dann weiterschaut, was vor Grundlegung der Welt war, und was einmal am Ende aller Äonen sein wird, wer das einmal gesehen hat, der sagt, Gott ist wunderbar. Und wenn wir seine verschiedenen Namen kennen, dann geht uns eine Welt der Wunder auf. So, noch einmal. El, der Starke, alles Verfügende, Mehrzahl Elohim, Yahweh oder Jehova, von Hava schwören, von Hava sein, der Seiende, der das Böse straft, und das Gute belohnt. Zum Beispiel, wenn heißt, dass Tiere in die Arche kommen sollen, da gebietet der Elohim von jeder Gattung ein Paar, ein Männlein und ein Weiblein, männliches und weibliches Tier. Eins, der El. Und dann sagt der Jehova, von den reinen Tieren sieben Paare. Und den Unreinen ein Paar. Und da sagen dann die sogenannten Gelehrten, ja, das eine ist eine Quelle, das nennt man den Javis und Yahweh und das andere ist der Elohis und Elohim und die zwei sind verarbeitet und vernichtet und vermanscht und das hat ein Durcheinander gegeben in der Bibel und so weiter. Das habe ich auch gelernt vor 60 oder vor 55 Jahren. Bei meiner Ausbildung als Lehrer, so ein Blödsinn, so ein Salat. Die Wirklichkeit, die er erfasst hat, El, der starke Schwurgott. Ich rede mal ganz töricht. Der weiß, ich komme zu meinem Ziel. Aber der heilige Yahweh, der heilige Jehova, der sagt, ihr seid Sünder und ihr braucht Opfertiere. Und wenn dann die Arche gelandet ist, und da müsst ihr einen Altar bauen und müsst Opfer darbringen. Denn ohne ein Opfer seid ihr verlorene Leute. Und alle diese Opfer sind Vorbilder auf das Opfer Jesu Christi. Aber in seiner Eigenschaft als der Heilige verlangt er das Opfer. In seiner Eigenschaft als der Liebende, da redet er nicht davon. Es gibt viele Leute, die sagen, ihr mit eurem Blut Jesu Christi, das ist ja dummes Zeug. Was hat denn der Vater gemacht, als der verlorene Sohn heimkam? Der hat kein Opfer verlangt. Der hat den Sohn aufgenommen, hat einen Kuss gegeben, war alles gut. Und so macht es Gott auch mit den Menschen. Braucht man kein Opfer. Braucht man kein Golgatha. Braucht man kein Blut Christi. Sagen die. Und wer nicht diese Dinge sieht, die ich heute Mittag, jetzt, in dieser Stunde mit euch bespreche, der sagt, ja, das ist eigentlich wahr. Das ist eigentlich wahr. Deshalb diese ganze Geschichte mit dem Opfer des Sohnes. Gott ist Brüder über dem Sternenzelt, ist ein guter Vater wohnen, diesen Kuss der ganzen Welt. Ja. So hat es der Vater gemacht mit dem verlorenen Sohn, hat ihn einfach aufgenommen, geküsst und hat ihm alles geschenkt. Da brauchst du kein Opfer gebracht zu werden, auch kein Blut zu fließen, da ist kein Kreuz nötig. So sagt man. Schon seit Hunderten von Jahren ist dieser Einwand aufgetaucht. Und solche einfachen Gemüter, die nicht die Wunder der Namen oder des Namens Gottes in ihrer Vielfalt sehen, die fallen darauf hinein. Brüder und Schwestern, kein Heil ohne Christus. Das Blut sei all mein Leben lang die Quelle meiner Lust. Gott muss das Böse strafen. Wir sind böse und sind ohne das Opfer vom Kreuz verlorene Leute. Ja, ich habe jetzt zwei Namen genannt. Ich will aber weitergehen, denn ich habe noch fünf Namen zu nennen und euch noch wunderbare Dinge zu sagen. Drittens, der nächste Name, der ist eine Zusammensetzung und heißt El Shaddai. Und das Wort Shaddai ist abgeleitet von dem Wort Shad, S-C-H-A-D, Shad, und das heißt Mutterbrust. Und El Shaddai heißt, wird übersetzt, der Allmächtige. Aber es heißt eigentlich der Gott, der wie eine Mutter, die einem ihrem Kind die Brust darreicht und ihr eigenes Leben in der Muttermilch dem Kind gibt, so gibt Gott sein eigenes Leben seinen Geschöpfen, indem er sie an sein Herz zieht und ihnen seine Mutterbrust darbietet. In diesem Zusammenhang will ich euch eine Tatsache sagen, die viel angegriffen wird, aber die eine biblische Tatsache ist und bleibt. Offenbarung 1, Vers 13, da wird der Herr Jesus geschildert. Und zwar nicht in seiner Niedrigkeit, sondern in seiner Hoheit, in seinem Glanz, in seiner Vollkommenheit, seiner Würde, in strahlenden Schönheit und Allmacht. Und da heißt es im 13. Vers, der Sohn des Menschen angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an den Brüsten umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Und hier steht im Griechischen das Wort Mastois, das ist eigentlich die Warze an der Mutterbrust, wo das Kind, die das Kind anlegt und bringt, und da wird Jesus geschildert mit Frauenbrüsten. Männlich und weiblich zugleich. Eines der tiefsten Geheimnisse. Ich weiß, ich bin darüber mündlich und schriftlich angegriffen worden von allerhand Leuten. Ja, ich setze mich mit keinem auseinander. Habe keinem geantwortet. Denn das sagt die Schrift. Und das liegt schon im alttestamentlichen Wort Shaddai, der Mutterbrüstliche oder der Vollbrüstliche, der Segnungen ausströmen. Aber nun kommt dazu eine ganz ernste Seite. Hört! Wer die strömenden Segnungen Gottes nicht dankbar annimmt, der versündigt sich. Oder wer sie missbraucht, die Segnungen, zum Beispiel deine Gesundheit oder dein Geld, das, über das du verfügst, oder irgendetwas, alle Segnungen Gottes, die wir missbrauchen oder falsch anwenden oder ablehnen. Gott will uns frei machen und froh machen und gesund machen. Und wir lehnen das ab durch Misstrauen und Hass und Dummheit und alle möglichen Dinge. Abgelehnte Gottes Segnungen verwandeln sich immer in Fluch, verwandeln sich in Schrecken, verwandeln sich in Verderben. Und das ist eine ernste Wahrheit. Ich weiß, im Ersten Weltkrieg sind viele Kühe gestorben zwischen den französischen und deutschen Stellungen. Und viele gestorben, weil sie nicht gemolken wurden. Die lachen da rum und auf der einen Seite die Franzosen, da die Deutschen. Und niemand hat da hingehen und die haben gebrüllt vor Schmerzen über ihre vollen Euter und sind dann gestorben, weil niemand sie gemolken hat, nur einige, die haben es dann gewagt, wenn es ganz dunkel war, bei Nacht sind sie hin mit ein paar Eimern und haben ein paar Tiere gemolken und haben dann für ihre Kameraden Milch gehabt. Ja, haben wir erlebt. Und so ist es mit den Segnungen Gottes. Gott will dir seinen Frieden, sein Heil, seine Freude, seine Reinheit, seine Kraft, seine Trost. Gott will dir alles, Gott will sie selber dir schenken. Und du sagst, danke, nein, danke, nein. Hier, die Welt sind ihre Lust, da will ich erst einmal her. Ja. So sind die Menschen, besonders die Jugend. Ihr lacht, da soll man drüber weinen. Denn abgelehnte Gottesregnungen verwandeln sich immer in Fluch und Verderben. Deshalb, wenn Gott dir was anbietet, wenn Gott dir heute anbietet, jetzt, in diesen Minuten, während ich zu euch rede, dir anbietet, gib mir dein Herz und Leben. Ich will dir Frieden schenken, tief wie ein Strom. Ich will dir Freude schenken, die ewig dauert. Ich will dir alles schenken. Ich will mich selbst dir geben in meinem geliebten Sohne. Ich will dich an Sohnes statt annehmen. Du sollst das Höchste werden, erhöht über jedes Fürstentum und jede Gewalt der Himmelsregion als der Christus. Komm her, ich will dir so viel geben, wie du dir jetzt gar nicht vorstellen kannst, was du noch gar nicht verstehen kannst. Aber komm und gib mir deine Liebe, gib mir dein ganzes Herz. Wenn du das jetzt hörst und sagst, ja, 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 Herr Jesus, wenn das so ist, hier bin ich, nimm mich ganz hin. Wenn du das tust, dann strömen Segnungen, Friede und Freude in dein Herz. Und wenn du es nicht tust und verschließt dich und sagst, nein, nein, ich will das nicht lassen und will das nicht lassen und das möchte ich genießen und das, und dann gehst du daran zugrunde. Missbrauchte oder abgelehnte Segnungen Gottes gereichen uns zu verderben. Deshalb besteht die Sünde nicht daran, dass du einen Tod schlägst oder das tust oder jenes, sondern Sünde besteht darin, dass du nicht bei ihm Zuflucht nimmst, dich in ihm birgst und all seine Fülle in dich gießen lässt. Von Sünde wird der Heilige Geist uns überführen, weil wir nicht glauben. Und darin besteht unsere Sünde, dass wir nicht glauben, dass wir nicht Zuflucht nehmen, dass wir die Güter, die Reichtümer, die Schätze, die Genüsse, die Freuden, die Seligkeiten, die Wonnen, all das, was Gott uns geben will, dass wir das nicht annehmen. Das ist unsere Sünde. Und dadurch entzieht sich der Segen und kommen wir unter den Fluch, unter die Schwermut, unter die Angst, die hinein die Besessenheit und den Selbstmord. Das ist dann die Reihe, so geht es steil abwärts. Meine lieben Freunde, halten wir fest, El Shaddai, der Allmächtige oder noch besser, der Segnungen ausströmende oder ganz wörtlich der Vollbrüstige, so wie eine Mutter ihr Kind nährt, die ihre eigene Lebenskraft. Schreibt ja auch Paulus, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen leide. Und ein andermal, dass er so gezeugt hat, also ist Paulus in seinem Dienst männlich und weiblich zugleich. Und das erst ist der Mensch. Ein Mann allein ist kein voller Mensch. Und eine Frau allein auch nicht. Aber wenn beide einmal wieder vereint sein werden, in irgendeiner wunderbaren Form, ihr dürft euch das jetzt nicht als Einzelwesen denken, als ob die Ehen da im Himmel weitergeführt werden wie auf Erden. So ist das nicht. Das ist viel, viel höher, viel schöner, viel geistiger, göttlicher, strahlender, beglückender. Ja, meine Freunde, ich will auch dazu vielleicht eine oder die andere Stelle lesen. Abraham nennt Gott den El Shaddai. Beziehungsweise Gott offenbart sich dem Abraham. Ich bin der El Shaddai. Ich will euch das vorlesen. Das lesen wir in 1. Mose 17, Vers 1 und 2, wo Folgendes geschrieben steht. Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien Yahweh. Das ist sein erster Name, denn der Yahweh, der heilig seiende Gott. Jehova, der kommt am häufigsten vor. Da erschien Yahweh oder Jehova dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin El. Ich bin der heilig absolut seiende. Ich bin El. Also der Yahweh sagte, ich bin El. Obwohl, das sind zwei Namen, aber derselbe Gott. Der Shaddai, der Allmächtige, der Segnungen ausströmte. Ich bin El, der Shaddai, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei zielstrebig. Schreibe dich aus nach dem hohen Ziel, das ich dir zeige. Ich bin der, der alle Segnungen in dich ausströmt. Öffne dein Herz, öffne dein Leben. Du wirst es nicht so glücklich werden, wie nichts in der Welt auch deine kühnsten Wünsche es machen könnte. So sagt Gott, dass wir dem vertrauen, dass wir dem uns weihen, dass wir dem uns ergeben. Seine Gnade ohne Gleichen. Dasselbe erlebte Jakob. Da offenbart sich Gott dem auch: Ich bin der El Shaddai, der Segnung ausströmende. Und dasselbe erfährt Josef. Ich will euch vielleicht bei Josef das noch vorlesen, schnell. 49, 25 im ersten Buch Mose. Ja, 49, 25. Da steht geschrieben: Der Gott deines Vaters wird dir helfen und der El Shaddai wird dich segnen. Mit Segnungen des Himmels droben, hört jetzt gut zu, und Segnungen der Tiefe drunten, mit Segnungen der Brüste und des Mutterleibes. So steht da. So steht da. Ganz genau. Wortwörtlich, wie ich es gelesen habe. Als ich das zum ersten Mal las, vor 49, 48 Jahren, na ja, das habe ich dann gelesen. Segnungen der Brüste des Mutterleibes, Segnungen der Hülle droben. Das haben wir. Das habe ich gelesen, weil es eben zur Frömmigkeit gehört, dass man Bibel liest. Das habe ich gewusst und geahnt. Aber verstanden habe ich das nicht. Beim 10. Mal habe ich es auch noch nicht verstanden. Beim 100. Mal auch noch nicht. Aber jetzt fange ich langsam an. Jetzt fange ich langsam an. Die Wunder des Namens Gottes zu erkennen. El Shaddai. Die selbe Gesinnung, die eine Mutter hat, wenn sie ihr Kind leider am Herzen hat und gibt ihm den Brust. Dieselbe Gesinnung. Ach nein, nein, nicht dieselbe. Eine viel größere Gesinnung der Liebe und Innigkeit, des sich selbst hergebens für uns, hat Gott zu jedem Einzelnen. Wie wunderbar ist es. Was hast du heute Morgen gesagt mit der Mutter und dem Kind bei der Mutterbrust? Das war das, weißt du nicht.
Amen.
Amen. Ach ja, Amen. Ja, 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 richtig. Denselben Gedanken hat heute früh unser Bruder Foster in dem Gottesdienst ausgeführt. Ich bin so gefreut, das war wunderbar. Jawohl, jawohl. Also, noch einmal. Das ist wieder ein Name, das ist der dritte, El Shaddai. Jetzt haben wir schon drei Namen. El, Mehrzahl Elohim. Jehova oder Yahweh, genauer. Und El Shaddai, der vollbrüstig Segen ausströmende, allmächtige, aber das ist zu allgemein. Es handelt sich nicht um die Allmacht, sondern um die Selbstmitteilung in der Inbrunst der Liebe, so wie eine Mutter sich freut, wenn das Kind sich satt trinkt. Und wenn es dann satt ist, noch ein Rülpser ausstößt, so ist es satt. Ja, da freut sich die Mutter. Ja. Und so macht es Gott auch mit uns. Nur viel mehr. Viel beglückender, segensvoller, reicher und schöner. Das ist der dritte Name. Gott benutzt alle Mächtigen der Erde und der Himmel, um sich durch sie, die Mächtigen, als der Allmächtige zu offenbaren. Der Teufel ist zum Beispiel der Kosmos-Herr, der Herr dieses Kosmos. Das heißt, der Welt, wie sie jetzt ist, mit all ihrem Durcheinander, Leiden und Schmerzen, Trauen und Blut und Beten und Weinen, alles durcheinander, das ist der Kosmos. Der Kosmos. Das ist etwas Geordnetes, Geschmücktes, aber nur längst nicht Vollendetes. Und der wird verwaltet und regiert von Satan. Er ist der Fürst und Gott dieses Kosmos. Oh, da könnte man ja erschrecken, der schlacht fürchterlich. Ja, aber über den Kosmokrator, da steht einer, der auch nicht nur diesen Kosmos, sondern alles, alles, was war und ist und sein wird, in seinen Händen hält. Und der nennt sich den Pantokrator, den Allherrn. Und das ist Gott in seinem Sohn. Und wenn man das weiß, die Welt, die wird jetzt durcheinander getrieben. Der Wahnsinn in der Kunst, in der Wissenschaft. Musik, ja, und in der Kultur und in Medizin und in Erziehungswesen und all das, die sinnlose Plagerei und die Schufterei und die und es kommt ja doch nichts Gescheites raus, die Kinder werden ja doch immer dümmer und frecher statt besser und klüger und so weiter und so weiter. Alles das zusammengeschaut nennt die Schrift Kosmos. Das ist zwar nach außen nicht schön geordnet und geschmückt, aber in Wirklichkeit ist das etwas in sich zerrissenes und schizophren zerspaltenes. Und deshalb ist der Herr Jesus der Logos oder der Weltenharmonisierer oder der Weltenentspanner oder der Weltenbeglücker, der Logos, der Herr Jesus. Und wenn der Herr Jesus erst seine Fülle hat, seinen Leib, seinen Körper, uns, dich und mich, dann ist der Fülle-Logos da. Und durch den Fülle-Logos führt er alle Verheißungen durch. Und da wird dieser Kosmos verschwinden und die Vollendung wird erstehen. Ja, diesen Blick müssen wir haben. Wenn wir den haben, können wir durchhalten. Und wenn wir den nicht haben, verzweifeln wir und gehen zugrunde. So, jetzt will ich aber weitergehen. Ich nenne euch jetzt noch vier Namen. Ich muss mich natürlich etwas kürzer fassen jetzt. Und sagen, viertens, das nächste Name, das ist auch eine Zusammensetzung mit El. Der heißt El, das heißt ja der starke, verfügende, Elyon. Und Elyon heißt der Höchste. Zum Beispiel, da wird ein Mann geschildert im Traum, der hat drei Körbe auf dem Kopf. Und der oberste Korb, das ist der Elyon-Korb. Das lesen wir in 1. Mose 40, 17. Und dann lesen wir davon in 5. Mose 26, 18 und 19. Elyon heißt, gebt Acht, der oberste gleicher Gattung. Und indem Gott sagt, ich bin der El Elyon, so heißt das, ich bin der Oberste. Aber ich bin der gleichen Art, der gleichen Gattung wie alle, die unter mir. Ich bin auch ein Engel. Für die Mütter ist das Kind der Abgott und für Frauen ist der Mann der Abgott. Wie sie merken, dieser Abgott ist ein Lump. Ja. Also aus. Und dann ist es ein Teufel. Wir täuschen uns fortwährend. Wenn zwei verliebt sind und neu verheiratet, da merken sie, meinen sie, sie wären Engel. Ja. Und wenn sie dann ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei oder fünf oder sieben Jahre verheiratet sind, da sagen sie, mein Mann ist ein Teufel, meine Frau ist ein Teufel. Und wenn sie noch länger verheiratet sind, kommen sie zum Glauben, da sagen sie, wir sind Menschen. Dann haben sie es kapiert. So gehen wir durch fortwährend schizophrene Spannungen. Und diese Spannungen werden gelöst durch den Logos Gottes, den Christus Gottes. Und die Spannungen im Weltall werden beseitigt durch den Fülle-Logos, das heißt das Haupt und seine Glieder. Das Haupt, das Kephale mit seinem Pleroma, das Haupt und die Glieder, ist der Fülle-Logos, wir lösen die Spannungen der Schöpfung. Aber dazu müssen jetzt in deinem Herzen schon deine Spannungen gelöst werden, damit du einmal die Spannungen in der Schöpfung lösen willst. Dazu bist du berufen. Das ist mehr als 1 Million im Fußball-Toto. Unendlich mehr. Und größer, und schöner, gewaltiger, herrlicher, bleibend, echt und wahr. El Elyon. Ich könnte jetzt eine ganze Fülle von Stellen bringen, aber ich will es nicht. Ich will nur so wie sagen, El Elyon, das ist der Allerhöchste, der sich mit allen unter ihm stehenden Wesen und Welten bis zum geringsten Wurm identifiziert, gleichstellt und sagt, bitte, hat der Jesus nicht gesagt, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Er war doch in der Gottgleichheit und sagt, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Sagt er, 22. Psalm, den hat er gebetet, am Kreuz. Ganz im Psalm hat er gebetet. War damals so. Das sieht er, meine Freunde. Vom Kerub bis zu Wurm. Gott erklärt, ich bin mit euch allen Wesen verbunden. Ich lasse euch nicht. Und wenn ihr davonlauft, ich lasse euch nicht. Ich bringe euch zurück durch Gnade und Liebe und Güte. Und wenn ihr nicht folgen wollt, durch Gericht und Strafe. Aber ich bekomme euch. Ja. So ist Gott, dem allemal das Herz bricht. Wir kommen oder kommen nicht. Fünfter Name. Adonai. Adon heißt Rechtssprecher, Meister oder Eheherr. Und Adonai, das ist auch eine Mehrzahlform. Adonai, das heißt mein Rechtssprecher. Früher war der Vater der Familie. Da war erstens das Haupt der Familie, da war zweitens der Versorger der Familie, müssen dafür sorgen. Drittens der Rechtssprecher, der hat die, wenn da was war, hat er geurteilt und hat den Kindern gesagt, so ihr Kinder, ihr macht es so und ihr macht es so und ihr macht es so. Früher war das so, heute ist es nicht mehr. Heute hat der Vater über eine 14-jährige Rotznase keine Macht mehr. Sie macht ja doch, was er will. Ja. Heute ist das ja nicht mehr. Heute ist ja alles im unglaublichen Zerfall. Aber früher war der Vater, da war der Priester der Familie, da war der Rechtssprecher, da war der Versorger und so weiter. Und so nennt sich Gott unser Adonai, der alle unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte stillt und befriedigt in wunderbarer Weise. Ich könnte euch jetzt eine Anzahl Stellen nennen, ihr werdet sie finden in eurer Schrift. Wer eine Elberfelder Bibel hat, da weiß das. Sechstens, El Olam. Bitte eine El-Zusammensetzung. El, der Sarge, der alles Verfügende. Olam ist dasselbe Wort wie das griechische Äon. Das ist Zeitabschnitt. Und El Olam ist der Gott, der in allen Zeitabschnitten, in allen. Und alle Zeitabschnitte enden mit einer Katastrophe. Auch unsere Zeit endet mit einer großen Katastrophe. Für uns persönlich nicht. Für uns endet sie mit einer ganz großen Glückseligkeit. Mit der Entrückung, mit der Ausauferstehung, mit der Verwandlung. Aber für die Welt endet sie mit einer ganz großen Katastrophe. Steht alles in der Schrift. Jeder Äon ist scheinbar ein Bankrott Gottes. Aber nur scheinbar. Nur scheinbar. In Wirklichkeit ist er ein Sieg Gottes. Aber das, dafür müssen einem die Augen geöffnet sein. Und das liegt in dem Wort El Olam. Olam heißt Äon oder Ewigkeit. Der Gott, der jede Ewigkeit erfüllt, lenkt und leitet. Und Jesus wird genannt der Vater der Ewigkeit. Man wird seinen Namen nennen, Ab Olam, Vater der Ewigkeit. Sein Name wunderbar, habe ich vorhin gehört. Hat guter Apostel vorgelesen. Aber sein Name ist auch in demselben Zusammenhang von Jesajas 9, Vers 6, derselbe Zusammenhang der El Olam, der Vater der Ewigkeit, der jede Ewigkeit in Händen hält. Kein Zeitalter, kein Tag, keine Nacht, kein Augenblick deines Lebens zerrinnt, ohne dass Gott ihn in Händen hätte. Auch wenn du ihm davonläufst. Du kannst fortlaufen bis ans äußerste Meer. Du kannst sagen, nur Finsternis möge dich umgeben. Auch das selbst würde deine Hand nicht fassen. Psalm 100 und? Jawohl, 139. Den sollten wir innen auswendig lernen. Besonders die Schlussverse. Die verwahrte dich. Kannst Gott nicht davonlaufen. Der hat längere Beine als du. Kannst du glauben. Bekommt dich doch. Lass dich durch Güte überwinden. Leg dich an sein Herz. Er bekommt dich doch. Aber dann geht's. Da gibt es Schläge, Gericht, Tod und Verdammnis. Und die will dir Gott ersparen. Lass dich locken, lass dir sagen, glaube, es ist wirklich so. Er ist ein El-Olam, ein El-Olam. Ich lese zwei Stellen dazu vor noch. Ja, wenn es 5 Minuten länger dauert, ist nicht schlimm. Also, ich lese zunächst Jesajas 40, wo da von dem El-Olam die Rede ist. Derselbe Gott, nur mit einem anderen Namen, einem anderen Titel, einem anderen Amt. Und da heißt es in Jesajas 40, da lesen wir von Vers 27 ab etwa, ja. Und warum sprichst du Jakob und redest du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn, mein Recht entgeht meinem Gott, also Gott hilft dir ja nicht zu meinem Recht und Gott sieht ja meine Wege nicht. Weißt du nicht oder hast du es nicht gehört, ein El Olam ist Yahweh, der Schöpfer der Enden der Erde. So steht es da im Hebräischen. Ein El Olam, ein ewiger Gott, ist Yahweh, der Heiligseiende, der Schöpfer der Enden der Erde. Ja, und in diesem Wort steht enthalten, Gott weiß alles, Gott beherrscht alles, Gott durchschaut alles und Gott kennt jeden Augenblick deines und meines Lebens. Wunderbar. Fange an, ihm dafür zu danken. Fange an, ihm Gehorsam und Treue und Liebe und Hingabe zu schwören. Dein Leben wird überströmend reich werden. El Olam. Aber ich sage dir noch eine El Olam-Stelle. Noch eine. Ja, in der Neutestamentliche. 1. Timotheus 1,17. Das steht natürlich in Griechisch da im Neuen Testament, nicht in Hebräisch. Aber es ist dieselbe Sache. 1. Timotheus 1,17. Und da steht Folgendes. 1, 17. Ja. Dem Herrscher der Äonen. König, das heißt eigentlich Herrscher. Dem Herrscher der Äonen. Aber dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Äon zu Äon. Amen. Amen. Ja, meine Freunde, das ist hier neutestamentlich bewiesen. Gott wird genannt der König der Zeitalter. Alle Zeitalter, alle Äonen, auch die Äonen der Gottesfeindschaft, auch die Äonen des scheinbar totalen Zerbruchs, auch die Äonen von Leid und Grauen und Schrecken, die gehören unserem Gott. Er beherrscht sie. Er beherrscht sie und gebraucht sie durch Gericht und Gnade. Je nachdem, ich rede menschlich, je nachdem wir wollen, je nachdem wir es verdient haben, je nachdem wir uns entschieden haben innerlich, in unserem Herzen, benutzt er sie zur Erreichung des Hochziels der Vollendung mit uns und durch uns mit allem. So ist Gott, welch ein Wunder seines Namens. Ich komme zu meinem letzten Punkt, und das ist der schönste Name. Ich sage es zuerst auf Deutsch. Herr der Heerscharen. Das ist der höchste und schönste Name. Und jetzt sage ich ihn auf Hebräisch. Yahweh Zebaot. Oder der Herr Zebaot. Kann man auch sagen. Herr der Heerscharen auf Deutsch. Yahweh Zebaot. Und da ist Großartiges gesagt. Das ist ein Name, in dem ist die ganze Machtentfaltung, die ganze Gnadenfülle, die ganze Kraft seiner Güte enthüllt. Ich lese dazu zwei Stellen. Eine aus dem Propheten Haggai und eine aus dem Propheten Jeremias. Und will damit schließen, damit unser teurer Bruder Foster uns noch ein Schlusswort sagen darf. Haggai 2, Vers 4 bis 9 lese ich zuerst. Ihr habt vielleicht lange nicht mehr den Propheten Haggai gelesen, in eurem Privatbibel lesen. Und da will ich euch doch etwas daraus vorlesen. Ich habe schon manchmal erlebt, wenn ich irgend so ein unbekanntes Buch, was selten gelesen wird, wenn ich einer Versammlung sagte, ihr habt es lange nicht gelesen, dass einzelne gerufen haben, doch, heute Morgen habe ich es gelesen. Heute Morgen. Ja. Also es ist möglich, dass heute einer einen Haggai gelesen hat. Ich lese Haggai 2, 4 bis 9. Und da heißt es folgendermaßen. Ihr werdet wissen, dass ich dieses Gebot, halt nein, Haggai, nicht Zacharja, Haggai 2, 4 bis 9. Ja, da ist es. So spricht der Herr, sei stark, Josua, Sohn Jozadaks, und du, Hohepriester, sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen, Yahweh, Zebaot. Das Wort, das ich mit euch eingegangen bin, also sein Wort, und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht, das ist ein wichtiges Wort. Das Wort Gottes und der Geist Gottes, das sind die beiden Säulen, auf denen unser Heil beruht und um deren Willen wir keine Furcht zu haben brauchen. Keine Visionen und keine Wunder, was für Dinge brauchen wir alle nicht. Wir haben das Wort und haben den Geist. Die stehen in unserer Mitte und darum fürchten wir uns nicht. Mein Wort und mein Geist bestehen in eurer Mitte, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Heerscharen. Noch einmal, eine kleine Weile ist es, da werde ich den Himmel erschüttern. Das ist kein Erdbeben, das ist ein Himmelsbeben. Den Himmel erschüttern. Und die Erde und das Meer und das Trockene. Und ich werde alle Nationen erschüttern. Und die Sehnsucht aller Nationen wird kommen. Was kommt nach der Erschütterung aller Völker? Was kommt, wenn Gott alle Völker zueinander geworfen hat und dezimiert hat und zermalmt und bestraft hat? Was kommt dann? Dann kommt all ihre Sehnsucht. Alles, was je ein Volk ersehnt hat, an Glück und Seligkeit, an Wohlergehen. Alle Programme vom Kommunismus bis zum Nationalsozialismus. Alle Programme, die werden dann erfüllt werden vom Herrn. Aber viel schöner, als sie die Machthaber dieser Welt zu erfüllen verstanden. Viel schöner. Das Ersehnte aller Nationen, Man kann auch übersetzen der Ersehnte. Man kann auch übersetzen die ersehnten Güter. Kann man auch übersetzen. Aber die beste Übersetzung ist der Ersehnte. Und der Ersehnte aller Völker, das ist der Herr Jesus. Der ist die große Sehnsucht der Schöpfung. Ja. Jetzt nur in den Herzen der Gläubigen. Die rufen, komm bald, Herr Jesus. Wir haben die Sehnsucht. Und wer keine Sehnsucht nach Jesus hat, der ist eben, ich will nicht sagen, der ist nicht gläubig, das will ich nicht sagen, aber der hat noch wenig von den Kräften und Freuden des Evangeliums in sich aufgenommen. Und ich werde dieses Haus, diesen zerstörten Tempel, mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, ihr Geizhälse, spricht der Herr der Heerscharen. Und die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen, nämlich für die Erde in Jerusalem und für das Weltall in seinem Christus. Hier steht hintereinander 4, 5 Mal das Wort Herr der Heerscharen. Am Ende von Vers 4, in Vers 5, in Vers 8, in Vers 9 steht 2 Mal. Der Herr der Heerscharen, Yahweh Zebaoth. Noch ein Wort und ich bin am Ende. Ein Zeugnis von dem Herrn der Heerscharen, Jeremias 22, Vers 7. Das heißt es. Ich werde Verderber wider dich, wider Jerusalem, wider Israel, weihen, einen jeden mit seinen Waffen. Und sie werden die Auswahl deiner Zedern umhauen. Heute Nachmittag sprachen wir von den Zedern, von den umgehauenen Zedern der Herrlichkeit Israels. Ich werde die Auswahl deiner Zedern umhauen und ins Feuer werfen. Was macht Gott in seiner höchsten Machtentfaltung? Er weiht, dieses Wort weihen, das kann man auch übersetzen mit planen oder bereitstellen, einsetzen, so wie ein Missionar geweiht wird zu seinem Dienst. So weit Gott wen? Wen weiht er? Verderber. Wisst ihr, wer der größte Verderber, der größte Apollyon? Apollyon heißt das auf Griechisch. Ist der größte ist Satan. Ist der auch von Gott eingesetzt? Hat er auch einen Auftrag? Der darf nicht mehr tun, als was ihm erlaubt ist, aber auch kein Titel mehr. Das lest ihr in Hiob 1 und 2 und in anderen Stellen. Ich werde Verderber wieder dich weihen, du Hochmütige. Und deine Zedern, dein Stolz, dein Hochmut, dann hau ich um. So hat Gott Israel verheißen, hat es getan. Und das ganze Gejammer, oh, muss Israel leiden. Jawohl, Israel muss schwer leiden und verdient unser Mitleid. Jetzt rede ich menschlich, ist aber selber dran schuld. Ich rede menschlich. Wie kann ein bisschen mit? Gegenteil. Gegenteil. Meine Freunde, ich werde Verderber weihen, spricht Yahweh Zebaoth. Auch die Verderber und das Verderben, die Bosheit, die Schlechtigkeit, die Kriminalität, der Wahnsinn, der Zerfall aller Ordnung und aller Vernunft, die Ohnmacht eines Chefs und Direktors gegenüber dem Lehrbuch, der sein Radio mitnehmen will und während des Dienstes das Radio laufen lässt und die Leiter und Leiterinnen, die haben nichts zu sagen. Dieser Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Ich spreche eben von etwas, was sich in München ereignet. Ja. Dieser Wahnsinn, dieser Welt, ist von Gott als Strafe auf diese Welt gelegt. Und die Verderber, die ihr Verderbenswesen treiben, die sind von Gott dazu geweiht, eingesetzt. Und dürfen es so weit treiben, wie Gott es für gut findet. Und er wird in demselben Augenblick abgestoppt, wie Gott will. So groß ist Gott. Das ist der Jehova Zebaoth. Und deshalb versteht, wenn ich sage, wenn irgendwann die Geschichte Israels am totalen Zusammenbruch war, und da wurde dieser letzte Name geoffenbart und genannt, und er sagt Gott, ich bin der Herr Zebaoth. Jawohl, Zebaoth, der Herr der Heerscharen, der Lichtheerscharen und Finsternismächte benützt, dass seine Ziele erreicht werden durch Gericht und Gnade. Wir, die wir ihn kennen, wir sagen, Abba, lieber Vater, Herr, mache, was du willst, Herr, gib dir, was du willst. Ein Liebes oder Leides, ich bin vergnügt, dass beides aus beiden Händen quillt. So sagen wir zu ihm. Und deshalb möchte ich bitten, lernen wir das Wunder des Namens Gottes kennen. Und beten wir ihn an und schauen wir ins Herz hinein, der uns so geliebt hat. Und lassen uns nicht abirren und in die Irre führen durch die äußeren Dinge des Weltverlaufs. Das ist Gericht. Alle seine Wege sind Gericht und alle seine Ziele sind Herrlichkeit. Und wir schauen ans Ziel und wir leben am Ziel und sind im Geiste schon im Ziel, am Ziel und zu Rechten versetzt der Majestäten der Höhe und wissen, das, was jetzt läuft, hat bald ein Ende. Jesus kommt bald. Glückselig, wer sich für ihn bereitet. Amen.
Vom Herzen dankbar, dass uns heute ein wenig aufgehen dürfte von der Herrlichkeit der Namen Gottes. Aber der schönste Name bleibt doch der Name Jesus. Von ihm heißt es und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Und in der weiterführenden Offenbarung heißt es von diesem Namen: Gott hat Jesus erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Des Vaters, der sich in so vielfältiger Weise in seinem Namen geoffenbart hat, und der alle diese Namen in dem Namen seines geliebten Sohnes zusammenfasst. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, so dass man ihn also sehen, begreifen, verstehen kann. In einer Form, die unseren menschlichen Begriffen zugänglich ist. Es gibt keine Entschuldigung mehr. Denn Gott hat sich hier in einer Weise geoffenbart, dass alle seine anderen Namen hier verstanden werden. Wir danken von Herzen, dass in diesen Tagen wieder etwas sichtbar geworden ist von der Herrlichkeit Gottes, die wir in seinem Sohne erst recht verstehen können. Und wir danken herzlich, dass unser Bruder Adolf Heller wieder aufs Neue die Mühe dieser Vortragsreihe auf sich genommen hat. Denn es ist eine Mühe. Und wir wünschen ihm, dass der Name Jesu Christi ihn begleiten möchte, stärken möchte, vorbereiten möchte, gründen möchte, ausrüsten möchte für seine weiteren Dienste, zur Verherrlichung dieses einen Namens, Jesus Christus, der über alle anderen Namen steht. Wir wollen noch zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir rufen dich an und danken dir von Herzen, dass du als Heiland und Retter gekommen bist und hast uns den Vater verständlich gemacht. Und in dir sehen wir die Fülle des Vaters und sehen und begreifen und verstehen seine Absichten. Und wir danken dir, dass uns jetzt etwas sichtbar gemacht worden ist von der Herrlichkeit all der Gottesnamen. Wie ernst und wie tröstlich, wie majestätisch und wie nah, wie liebevoll und barmherzig bist du, o Gott und Vater. Lass uns in deiner Furcht und in der Gemeinschaft mit deinem Sohne und im Aufblick auf dich, o Herr Jesus Christus, und in deinem Namen vor dem Vater stehen, unseren Weg gehen. Hab herzlich Dank für die Umhüllung durch deinen Frieden und für die Bezeugung deines Geistes in diesen Tagen. Hab Dank, dass du den Mund unseres Bruders zu einem vollmächtigen und frohen Zeugnis geöffnet hast und dass uns etwas künden dürfte von dem Wesen Gottes des Vaters. Du möchtest ihn weiterhin umgeben, segnen und wohin er kommt, mit deinem Segen begleiten und durch seine Arbeit auch die Gemeinde zur Vollendung bringen, die du dir erwählt hast, um sie darzustellen vor dem Vater, dass sie keinen Flecken habe, noch irgend durch etwas verunstaltet sei. Gib Gnade, Herr, dass wir dadurch innerlich ermuntert, ermutigt, ermahnt und gemahnt würden, die Heiligung, ohne die niemand Gott sehen wird, anzustreben und uns von deinem Geist führen zu lassen, bis hin zum Ziele. Und du bist unser Ziel, Herr Jesus Christus, dich beten wir an, zur Verherrlichung des Vaters. Amen.